Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Beachvolleyballer Clemens Doppler.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Clemens Doppler ist Volleyballer, Beach-Volleyballer. Vor mehr als 20 Jahren hat er die Hallenschuhe endgültig gegen die Flipflops eingetauscht. Ein Flop war diese Entscheidung nie. Sie hat ihn zu 4 Olympiateilnahmen und 2 Europameistertiteln geführt. Und mit der Krönung zum Vize-Weltmeister wurde er 2017 der König in seinem persönlichen Sommermärchen. Seine Triebfeder war und ist die Leidenschaft. Inwiefern diese aber auch manchmal Leidenschaft, werden wir heute vielleicht von ihm erfahren. Gelitten haben vermutlich oft die Gegner des Dreamteams Clemens Doppler und Alexander Horst. Denn sogar beim kleinsten Aufwärmspiel galt: gute Gegner, strenge Regeln. Aber nicht nur Ehrgeiz, sondern auch Spaß ist im Sand immer mit dabei. Hat der Riesenspaß zu Clemens Dopplers persönlichem Slogan »Life is a Beach« geführt? Ich freue mich sehr, dass du da bist, Clemens.
Vielen Dank für die Einladung und unglaublich cooles Intro.
Danke. Der Slogan Life is a Beach, was bedeutet denn der für dich? Wie interpretierst du ihn?
Ja, widerspiegelt eigentlich zu 100% mein Leben. Bin jetzt seit über 20 Jahren auf den Stränden dieser Welt zu Hause, darf die schönsten Strände der Welt gleichzeitig mein Büro nennen, was ja nicht ganz falsch ausgesucht ist. Und meine Karriere, im Endeffekt meine sportliche Karriere, ist auf Sand gebaut. Und persönlich, privat würde ich jetzt nicht mehr einen Sommerurlaub, Strandurlaub vorziehen. Da bin ich jetzt lieber in den Bergen unterwegs. Aber seit ich denken kann, bin ich irgendwie am Beach, auf den Stränden und trainiere dort, spiele dort und verbringe dort eigentlich die größte Zeit meines Lebens.
Und früher war der Urlaub auch der Strandurlaub, der Traumurlaub?
Ja, früher schon natürlich. Aber ich sitze so viel im Flieger, ich bin meistens irgendwo am Strand, was eh super ist. Aber wie alles hat auch das zwei Seiten. Mhm. Und ich brauche jetzt nicht privat auch noch 3 Wochen Strandurlaub mit meiner Familie, da bin ich lieber woanders.
Mhm. Du sprichst es schon an, zwei Seiten. Ein Gast, zwei Seiten, darum geht es auch in meinem Podcast. Und ich möchte gerne mit der Beach Side of Life bei dir anfangen, mit der sonnigen Beach Side of Life. Und ihr Sportlerinnen und Sportler beschert uns ZuschauerInnen sehr viele Gänsehautmomente immer wieder. Was war denn dein sportlicher Gänsehautmoment, der größte sportliche Gänsehautmoment deiner Karriere?
Mit Sicherheit der Einzug ins WM-Finale. Dadurch, dass 2017 die Weltmeisterschaft wirklich auch in Österreich war, auf der Wiener Donauinsel, war das schon ein Highlight, das spielen zu dürfen vor heimischem Publikum. Wir haben mit Hannes Jagerhofer den wahrscheinlich besten Turnierveranstalter der Welt. Der hat vor vielen, vielen Jahren in Klagenfurt gesehen, dass das eine Sportart ist, die Potenzial hat, die jetzt aber nicht nur auf den Sport fokussiert ist, sondern so ein Gesamtkunstwerk aus ein bisschen Partystimmung, Urlaubsfeeling und halt Sport sehr, sehr gut zum Vermarkten ist und hat es geschafft, dass er die WM 2017 nach Wien holt und wir dort ein wenig überraschend, jetzt nicht unsere Leistung her, sondern weil ich mich 2 Wochen vorher verletzt habe, dort tatsächlich bis ins WM-Finale gekommen sind und der Einzug ins WM-Finale war einfach mein absoluter Gänsehaut-Moment, weil da habe ich gewusst, wir haben eine Medaille und jetzt sind wir im Endspiel, also es geht nicht mehr weiter. Und die Stimmung war halt unbeschreiblich. Also der zweite Slogan meines Lebens heißt ja Goosebumps Never Lie. Alles, was uns Gänsehaut verursacht, ist hoch emotional, ob das jetzt negativ oder positiv gelegt ist. Und das ist ein Gefühl, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen.
In dem Fall war es definitiv die gute Gänsehaut. Und ich es ist ganz selten bei mir, dass ich vor dem Fernseher sitze und wirklich in den Fernseher hineinschrei, weil ich mit Fieber. Und es war tatsächlich so, 2017, bei eurem Finale dann. Es war unglaublich spannend und ich, gerade dass ihr mich wahrscheinlich nicht bis auf die Donauinsel schreien habt gehört, also es war wirklich für mich einer der Sportmomente. Und wie war dann das Spiel selbst, beziehungsweise dann auch der zweite Platz, der definitiv gewonnen war und nicht verloren, wie man so manchmal. Wie ist es dir dann gegangen? Wie war der Moment?
Es ist die größte Lüge meines Lebens, die ich mir bis heute einrede, dass wir Silber gewonnen und nicht Gold verloren haben.
Wirklich?
Weil ich immer versuche, aus den vielleicht schlechteren Momenten auch was Gutes rauszuziehen. Nein, wir haben da Gold verloren. Wir waren im ersten Satz 20-16 vorn. Bei uns geht ein Satz bis 21. Tatsächlich hat der eine Brasilianer, wir haben gegen Brasilien im Endspiel verloren, alles riskiert, alles auf eine Karte gesetzt und hat dann einfach 5 Ass hintereinander serviert, wo jedes Ass über 110 km/h war. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schnell. Und im zweiten Satz waren wir auch 2 Punkte vorn, dann haben wir dann 22-20 verloren. Das heißt, wir waren wirklich knapp dran, dass wir es halt einfach gewinnen. Haben dann durch die Leistung von ihm das verloren. Das ist das einzige Spiel in meinem Leben, das ich mir noch bis jetzt noch nie angeschaut habe. Also normal analysieren wir immer unsere Spiele danach. Wir schauen uns die Spiele sehr oft an, das werde ich mir nicht anschauen. Aber ja, ein paar Tage danach war natürlich die Freude über das erreichte Endspiel mega und riesig. Ist eh ganz klar, was viel, viel schwerer eigentlich wirkt, im positiven Sinne gemeint, ist, dass wir extrem viele Leute angesprochen haben, die mit unserer Sportart vorher nichts zu tun gehabt haben. Und das zählt viel mehr als jede Medaille um den Hals, dass einfach der Ansturm von Kindern, die unbedingt Beachvolleyball spielen wollten, so eklatant hoch war, so massiv war, dass das einfach viel, viel wichtiger ist, als ob wir da jetzt Silber oder Gold gemacht haben. Und das ist bis heute so. Das macht mich einfach sehr, sehr glücklich, dass wir tatsächlich da eine Welle ausgelöst haben.
Es war ein unglaublicher Moment und ich bleib dabei, es ist natürlich deine Sicht, das ist auch logisch mit dem Verloren, gerade weil es auch so knapp war, aber mich nervt das ganz oft an Sportreporterinnen und Sportreportern, wenn sie eben dann dieses gleich sagen, ja, Gold verloren oder so, weil das, hallo, diese Leistungen, insofern, von deiner Sicht verstehe ich es, aber aus der zweiten, aus der anderen Perspektive, definitiv Silber.
Ja, also für
geil,
mich ist auch
Wahnsinn.
Die schlimmste Frage, die es gibt von einem Sportreporter oder Sportreporterin danach, wie groß ist die Enttäuschung? Wie groß ist die Erleichterung? Ich kann das nicht irgendwie zeigen mit meinen Händen, ja, so groß oder so groß. Das sehe ich aber auch, dass sie nicht gut vorbereitet sind, beziehungsweise dass sie ja sowas noch nie erlebt haben. Natürlich kann jetzt nicht jeder bei einer Weltmeisterschaft mitspielen, aber ein bisschen Mitgefühl, ein bisschen Empathie vielleicht, dass man nicht 2 Minuten danach sagt, na, wie groß ist die Enttäuschung? Da habe ich schon sehr viele Streitereien gehabt, aber ja, das ist jetzt Geschichte.
Was bei euch, und das hast du ja auch angesprochen, das Mitfiebern und sowas, was bei der Sportart so auch definitiv auf der Beach Side of Life ist, dass die Musik eine Rolle spielt, dass auch diese Euphorie der Fans, weil in anderen Sportarten, ohne eine bestimmte jetzt zu nennen, aber es gibt ein paar, wo, wenn es mal nicht so läuft, es auch manchmal recht schnell kippt und aggressiv wird und so. Und das ist eben definitiv auf der Habenseite bei euch, dass da in meiner Wahrnehmung einfach die Unterstützung da ist und das Pushen und die Fans da sind, auch wenn es mal nicht so läuft. Nimmst du das auch so wahr? Worauf führst du es zurück?
Definitiv. Also wir haben uns eine Sportart ausgesucht, die halt jetzt keine Weltsportart in dem Sinn ist, obwohl Beachvolleyball alle 4 Jahre bei den Olympischen Spielen der Ticketseller Number One ist. Also das ist die Sportart, die am schnellsten ausverkauft ist. Aber bei uns im Stadion sitzt die 80-jährige Oma neben den 20-jährigen Burschen, die halt Bier trinken und anfeuern. Das große Gut, das wir haben, ist, dass unser Publikum klatscht entweder für die einen, aber buht die anderen nicht aus. Das heißt, die kriegen halt dann weniger Applaus. Wenn einmal ein Pfiff ist oder Buhrufe sind, haben wir mit Flo Rudig, mit unserem Sprecher, einen, der die sofort zusammenstutzt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, bewerte ich nicht, aber es ist halt einfach fair. Und ich glaube, dass das auch für alle Kinder, die im Stadion sind, und es sind sehr, sehr viele junge Menschen im Stadion, die sollten auch das irgendwie so wahrnehmen, dass Sport nicht unbedingt unfair sein muss, sondern okay, ich klatsche halt für die, aber Buda dafür die anderen nicht aus. Und somit haben wir überhaupt keine Begrenzung, ob das wer reinkommen darf oder vielleicht Bedenken hat, oh, geht man da jetzt mit den Kindern hin oder nicht, sind das vielleicht Ausschreitungen oder nicht. Das ist bei uns zum Glück überhaupt nicht an der Tagesordnung.
Und die Musik, die ich eben auch angesprochen habe, macht auch nochmal, trägt ihres dazu bei, dass die Stimmung so am Kochen ist manchmal. Welches Lied bringt denn dich so richtig in eine positive Stimmung? Und
Also für uns ist erstens einmal das Publikum der dritte Mann. Bei uns ist es ganz anders als im Tennis zum Beispiel, dass man ja da gar nichts sagen darf, man darf nicht husten, man sollte nicht aufstehen. Wir fordern das ein. Für uns ist es ganz komisch, auch während Corona gewesen, natürlich für alle anderen Sportarten auch, aber gerade für unsere, wir leben von der lauten Musik, wir leben von der Stimmung, auch während dem Ballwechsel, jetzt nicht nur davor. Das heißt, das war ganz komisch für uns, wie dieses Thema einfach weg war. Und dadurch, dass wir auch immer wünschen können, welches Lied wir haben wollen, wenn wir ins Stadion gehen oder aus Aufwärmen. Bei mir ist alles, was Guns N' Roses irgendwie betrifft, trifft es. Nur während der WM zum Beispiel war es so, dadurch, dass da so schon eine, es waren 30.000 Menschen vor dem Stadion, es waren 10.000 Menschen im Stadion. Das war schon so viel. Der Hype vor dem WM-Finale in einem selber war halt wirklich fast nicht mehr auszuhalten. Da habe ich Mozart gehört. Okay. Also wenn da noch irgendwie der Hardrock in meinem Ohr gewesen wäre, das wäre dann einfach übergekocht, da wäre einfach das Glas viel zu voll gewesen. Da habe ich mich runterholen müssen, weil man dachte, okay, ich muss mich irgendwie wieder erden, ich muss da versuchen, ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Das wäre anders nicht möglich gewesen. Mhm.
Du sprichst es an, auch erden und runterkommen. Ihr zwei, Alexander Horst, hattest mehrere Partner, mehrere Spielpartner. Ihr zwei wart aber, hat immer ab der WM gespielt, habt 10 Jahre, glaube ich, fast miteinander gespielt. Das heißt, schon eine lange Partnerschaft. War es so, dass auch der eine den anderen manchmal so ein bisschen im positiven Sinn, auf der Seite sind wir noch, so ein bisschen runtergeholt hat manchmal oder vielleicht einander auch ausgeglichen haben, vielleicht wenn der eine gerade schlechter drauf war oder vielleicht auch Macken oder so. Ich kenne das von meiner Zwillingsschwester. Die Werte sind die gleichen, aber unterschiedlich sind wir in vielen Punkten und wir gleichen einander und ergänzen einander manchmal. War das bei euch auch so?
Also der Alex und ich kennen uns, seitdem wir 15 sind. Wir haben so viele Jahre gegeneinander gespielt, bis wir dann miteinander gespielt haben, bis wir miteinander auf einem Court waren. Wir sind, darum passt es halt ganz gut zum Podcast, unterschiedlicher, wie es fast nicht geht, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Leider sehen sehr viele Menschen Diversität der Unterschiedlichkeit sofort als negativ behaftet, sofort als schlecht. Natürlich hat es zu sehr, sehr vielen Konflikten geführt, weil wir halt einfach andere Ansichten haben bei vielen Themen. Auf der anderen Seite ist es wieder ausgeglichen bei Situationen, wo man halt einfach die Unterschiedlichkeit jeder Person gebraucht hat. Dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, hat halt jeder unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und ich glaube oder bin eigentlich überzeugt davon, dass uns das auch sehr viele schwierige Situationen meistern hat lassen, als wenn wir jetzt komplett gleich gewesen wären. Das heißt, das hat sich dann wieder ausgeglichen, aber natürlich haben wir viel gestritten, aber vielleicht deswegen auch viel gewonnen.
Mhm. Welche Stärke würdest du sagen? Vielleicht hast du auch ein bisschen was von ihm angenommen und umgekehrt.
Also der Alex ist ein absoluter Fighter, der wird keinen Ball herschenken, ob das jetzt beim Würfelpoker ist, beim UNO-Spielen oder am Beachvolleyball-Court. Mhm. Der kämpft bis zum Umfallen, der streitet mit dem Schiri, der streitet mit dem Paten, der streitet mit den Gegnern, was mühsam sein kann. Aber das ist halt eine Stärke von ihm, dass du als Partner von ihm genau weißt, der hört nicht auf, bis er gewonnen hat. Und sehr oft haben wir halt gewonnen. Diese Seite habe ich natürlich hin und wieder auch für mich genutzt und angenommen und da habe ich natürlich profitiert von ihm.
War es vielleicht auch manchmal, daran habe ich jetzt gedacht, so Good Cop, Bad Cop, er hat auch manchmal,
ja, du nickst ja, jetzt. Ja, natürlich, also ich habe gewusst, ich brauche nicht mit dem Schiri streiten, das macht der Alex. Ja. Ich habe gewusst, ich brauche mich nicht mit dem Gegner anlegen, das macht der Alex. Das heißt, ich habe mich dann vielleicht wieder auf andere Sachen konzentrieren können. Meistens spielt man ja schlecht, wenn man irgendwie streitet, ob das jetzt untereinander ist oder mit dem Schiri oder mit den Gegnern. Der Alex hat aber das so kanalisieren können, dass für ihn leistungssteigernd war. Wenn das bei mir der Fall gewesen wäre, wenn ich mich nur mit dem Schiedsrichter beschäftigt hätte, hätte ich sicher nicht gut gespielt. Also das wäre hemmend gewesen. Aber der Alex hat das so wirklich in einem Tunnel rein pushen können, dass er einfach dann die Ass serviert hat und die Punkte gemacht hat.
Mit welcher Stimmung hast du die beste Leistung gebracht, wenn er so ein bisschen den Konflikt manchmal vielleicht gebraucht hat? Welchen hast du, in welcher Stimmung?
Ja, meistens haben wir die besten Ergebnisse bei Großereignissen erbracht, ob das jetzt EM, WM, Olympische Spiele waren und auch bei Heimturnieren. Bei Heimturnieren deswegen, weil wir bei Heimturnieren weniger gestritten haben. Weil wir gewusst haben, da sind die heimischen Medien, sind Freunde, Familie, da wollte halt irgendwie keiner diese Seite herzeigen, dass wir jetzt am Court große Diversität leben und auch uns anschreien zum Beispiel oder einfach streiten. Das war wahrscheinlich der Grund oder einer der Gründe, warum wir meistens bei den Heimturnieren gut gespielt haben, weil wir dann so quasi eine wirkliche Einheit waren. Das hätten wir natürlich versucht, auch bei Turnieren an den Tag zu legen, die jetzt nicht in Österreich waren. Das haben wir halt leider dort nicht so oft geschafft, wie bei den Heimturnieren. Aber bei den Heimturnieren war sehr wichtiger.
Das kommt eh jetzt schon noch ein bisschen in diese zweite Seite rein und ich lasse es auch jetzt gerne zu, dass wir da jetzt in diese zweite oder andere Seite auch mit einsteigen. Diese Konflikte eben zum Beispiel auch bei euch. Aber sind Konflikte nicht auch Sachen, die entstehen auch manchmal oder ganz oft einfach entstehen und die ja gar nicht so kontrollierbar sind?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Konflikte entstehen ja und kann man nicht...
Nein, die kann man nicht planen.
Genau, kann man nicht planen, ja. Mhm.
Ja, ich glaube, du hast natürlich logischerweise mehr Konflikte, wenn du unterschiedlicher Persönlichkeit bist, als wenn du jetzt genau gleich tickst. Ein Konflikt muss nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Mit jedem gelösten Konflikt, glaube ich, steigst du eine Stufe weiter rauf. Das heißt, du gewinnst eigentlich ein bisschen, wenn du den Konflikt in einer guten Art und Weise schaffst, aus dem Weg zu räumen. Aber unsere Streitereien haben wir nicht planen können. Wir haben unser Sportart ausgesucht. Wir waren jetzt, also ich habe immer nachgerechnet, die letzten 20 Jahre 52 Tage im Jahr nicht zu Hause. Das heißt, ich habe mit Alex jetzt über 10 Jahre gespielt. Wir waren 250 Tage auf Reisen. Wir waren sicher 350 Tage zusammen. Das heißt, wir sehen uns viel, viel mehr als unsere Familie. Du fliegst zusammen, du lebst zusammen. Du schlafst im gleichen Hotel, manchmal sogar im gleichen Bett. Du verbringst die Freizeit zusammen, du bist am Court zusammen. Es ist leichter natürlich, wenn du eine erfolgreiche Phase hast. Wenn es schlechter läuft, ist es schwieriger. Das ist wie eine normale Beziehung. Mhm. Alex hat immer gesagt, wir sind verheiratet ohne den schönen Dingen. Und genauso war es. Bei uns kommt natürlich noch dazu, dass uns das, der Beruf vereint. Also das ist ja alles auch Business. Wir wissen, wenn wir schlechter spielen, verdienen wir weniger. Wenn wir besser spielen, verdienen wir mehr. Bei uns ist es auch immer so, dass wir immer dann verlieren, wenn einer schlecht spielt. Ganz, ganz selten war, dass wir verloren haben, wenn beide schlecht spielen. Und das ist schon schwierig, wenn du jetzt der Part bist, der einen super Tag hat und der Partner hat einfach einen ganz schlechten Tag. Das zu akzeptieren, ist schwierig. Einmal funktioniert es, aber 3, 4, 5 Mal hintereinander wird dann wirklich schwierig. Und dann entsteht halt einmal der Konflikt. Mhm. Wir hätten das versucht, mit diversen Mentaltrainerinnen und Trainern aus der Welt zu schaffen. Teilweise haben dann die Mentaltrainer wieder einen eigenen Psychologen gebraucht. Das bei uns waren übertrieben.
Wir haben WO gegeben, ja, hat es verbraucht.
Ja, am Ende des Tages haben wir dann aber das, glaube ich, nicht so schlecht gemacht, dass wir das selber gelöst haben, ohne jetzt externe Hilfe. Unser Trainer war eigentlich mehr Mentor als Trainer. Der hat geschaut, dass er zwischen uns vermittelt, wenn es aber nicht so gut gelaufen ist. Am Ende des Tages haben wir das aber, glaube ich, ganz gut gelöst. Mhm.
Habt ihr euch auch manchmal dann vielleicht versöhnt beim Spiel?
Also das, wenn's dann nein, gut läuft, wir haben uns ganz, ganz selten wirklich einmal hingesetzt und haben gesprochen drüber.
Das habt ihr selten gemacht? Das
ist ganz selten. Okay. Also wir haben uns ganz selten ausgemacht, was wir gerne am Abend essen und reden mal drüber, das eigentlich nicht. Sondern es war eher so, okay, der Konflikt ist so, wir haben uns jetzt ein bisschen angeschrien, haben uns angesponnen, haben gestritten, wie wirklich... weiß ich nicht wer, und dann sind wir uns einmal den ganzen Tag aus dem Auge oder aus den Augen gegangen und beim nächsten Training, beim nächsten Spiel ist dann wieder passt.
Okay.
Das war unser Weg und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Mhm. Was du sonst auch jetzt drumherum erzählt hast, das geht auch ums Business und Geld verdienen, Sponsoren und so, klingt alles ein bisschen nach viel Druck. Wie?
Gescheiter Mensch hat einmal gesagt, Druck verspürt man nur auf der Toilette. Na, natürlich ist es viel Druck. Noch dazu, wenn du weißt, du hast aus der Sportart ausgesucht, mit der hast du nicht ausgesagt, du weißt, du hast ein großes Event im Jahr zu Hause, da musst du performen. Wenn du da nicht performst, weißt du nicht, ob du im nächsten Jahr dann wieder die Sponsoren hast. Das heißt, das war schon ein Druck. Wir haben uns mit Beachvolleyball sicher die egoistischste Mannschaftssportart der Welt ausgesucht. Wir sind nur zu zweit. Also wir können nicht ausgewechselt werden. Es ist kein Trainer am Court, du bist wirklich nur zu zweit. Mhm. Was aber unglaubliche Lebensschule ist, das heißt, du musst einfach innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit versuchen, einen Negativlauf in einen guten umzuwandeln. Wenn du 2 Minuten schlecht spielst, hast du den Satz verloren. Mhm. Geht nur auf 2 gewonnene Sätze, das heißt, du musst wirklich in kürzester Zeit lösungsorientiert denken und darfst nicht in Problemen haften bleiben, weil dann ist es vorbei. Das ist schon was Arges, was auch jetzt im privaten Leben danach so ein bisschen hängen geblieben ist. Und natürlich der Umgang mit Druck. Wie performst du? unter Druck. Was macht es mit dem Kopf? Was macht es mit dem Körper? Da hat es viele, viele Beispiele gegeben, die einfach nach hinten losgegangen sind.
Inwiefern, bis wohin, wenn man das überhaupt so beantworten kann, vielleicht ist es jetzt eine ähnlich blöde Frage, wie zufrieden bist du, aber, aber wie, bis wohin ist vielleicht ein Druck noch beflügelt und gut und wo kippt es dann und wird es dann erdrückend? Oder für dich jetzt?
Genau, also ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass ein gewisser Druck absolut positiv sein kann. Ich habe das gesehen, ich bin ein spätberufener Student, ich habe dann mit 2018 zum Studieren angefangen. Ich hätte meine Masterarbeit niemals fertig geschrieben, wenn ich mich nicht selbst zeitlich unter Druck gesetzt hätte. Mhm. Und so viel, also so geht es vielen, glaube ich. Blöd wird es dann, wenn im Sport jetzt wieder zum Vergleichen, wenn der Körper sagt, du passt was nicht. Ganz, ganz früher habe ich sehr, sehr viel eigentlich unter Selbstzweifel gelitten. Ich habe mir immer gedacht, vor Großereignissen, warum muss ich mir kotzen am Abend davor? Das gibt es ja nicht. Ich gehe immer zum falschen Wirt und bestelle was Falsches zum Essen, bis ich dann einmal vielleicht versucht habe, mit mir selbst das auszumachen, okay, da passt irgendwas nicht bei dir. Solltest du mal anschauen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass unser Körper unserem Geist folgt. Mhm. Anders geht es fast nicht. Und dann bin ich mir draufgekommen, okay, warum habe ich so Selbstzweifel? Warum setze ich mich da selbst unter Druck? Was passiert da eigentlich mit dir und mit deinem Körper? Und wenn wir das jetzt bei uns selbst beobachten, was passiert denn, wenn wir extrem unter Druck sind? Ich habe immer schwitzende Hände gekriegt, der Tonus wird mehr, du kriegst eine flache Atmung, höherer Puls und du denkst, okay, fuck, jetzt passiert irgendwas, was nicht gut ist. Und so ist man sehr oft vor Großereignissen gegangen. Ich habe immer geglaubt, wow, hoffentlich verliere ich nicht. Wenn du schon so denkst, verlierst. Mhm. Ja, hoffentlich verlierst du nicht. Hoffentlich hast du keinen schlechten Tag. Dann ist schon vorbei. Das Witzige an der ganzen Sache ist, wenn du dich jetzt auf was freust, wo du denkst, boah, wir haben die Heimweltmeisterschaft, wie arg ist das? Und ich glaube, das war halt einer der größten Teilen des Erfolgs, warum wir da so weit gekommen sind, weil ich habe keinen Druck gehabt, dadurch, dass ich mich 2 Wochen vorher verletzt habe, habe ich nicht mehr gewusst, schaffe ich das da anzutreten. Dann haben wir uns dafür entschieden und haben gesagt, okay, schauen wir mal, ob das erste Match geht. Und ich habe nur wirklich Punkt für Punkt gedacht. Ich habe nicht schon gedacht, was passiert, wenn wir da jetzt früh ausscheiden, weil ich wusste, wie was unter Anführungszeichen super Ausrede, weil ich bin körperlich nicht fit. Und deswegen habe ich diesen Druck im Vorhinein ausgeschalten, habe mir aber so auf das Turnier gefreut und dann haben wir gedacht, so, komisch. Ich habe schwitzende Hände, ich habe einen höheren Tonus, ich habe eine flache Atmung, einen höheren Puls, aber, das ist der einzige Unterschied, und da habe ich gemerkt, das könnte man ausgleichen. Der große Unterschied war, ich habe positiv behaftete Bilder im Kopf gehabt. Mhm. Und da habe ich gewusst, okay, der Körper folgt den Gedanken. Ich zumindest habe komplett die gleichen körperlichen Parameter gehabt, ob ich jetzt komplett unter Druck stehe oder ob ich mich auf was freue. Und wenn ich das Wissen habe, dann braucht man nur diesen berühmten Schalter umlegen. Das ist so leicht gesagt und so schwer getan. Aber das hat mir einfach den Stress, den Druck, die Erwartungshaltung, die ich geglaubt habe, dass ich bringen muss, genommen. Und seitdem fahre ich da sehr gut damit.
Ist es auch seitdem so, dass das wirklich der berühmte Schalter war, der dir geholfen hat, auch wenn es manchmal leider eben eine Verletzung braucht? Ja? Oder merkst du, dass du immer wieder mal vielleicht auch zurückfällst in alte Muster?
Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der wirklich nur auf der positiven Welle dahin surft, ja, und der nie wieder ins Negative abschifft. Den gibt es nicht. Aber alleine das Wissen dazu bringt irrsinnig viel. Und meistens ist es ja so, wenn wir an uns selbst denken, wir scheitern ja meistens nicht an den Dingen, wie sie sind. Ich scheitere nicht daran, dass ich jetzt früh im Turnier verliere, sondern ich scheitere daran, was mir ich vorstelle, wie es sein soll. An der Situation. Ich bin der dann an weißen Zetteln hernimmt, ich schreibe Problem drauf und biege es auf die Situation hin. Das ist ein Problem. Vielleicht ist es für die überhaupt kein Problem. Für mich. Ganz selten ist es so, dass wir wirklich an dem, was uns das Leben bringt, scheitern. Und da gibt es immer wieder Beispiele. Ich bin der Letzte, der verallgemeinert, weil Osman Kurti hat gesagt, es gibt nichts Schlechtes ohne was Gutes und umgekehrt genauso. Das stimmt zu 90%. Ich sehe jetzt keinen Sinn darin, wenn ein Kind zum Beispiel todkrank ist. Da sehe ich keinen positiven Effekt. Aber so oft ist es doch so, dass wir hingehen und sagen, das ist ein Problem. Und eigentlich ist kein Problem. Sondern wir bewerten das Beobachtete. Und dieses Wissen, seitdem ich mich mit dem so viel befasse, hat mir halt einfach so den Druck genommen und ich bin von 10 Situationen wahrscheinlich 8 wo ich mir denke, cool, das hast du jetzt gut gemeistert.
Ist es auch so, dass in dem Moment, dass ja, das Zettel draufpicken mit Problem, das stimmt, das kenne ich auch total gut. Und was ich auch kenne, ist das fast noch schlimmer, das Problem ist nicht einmal noch da. Ich stelle es mir nur vor, dass es so ist. Und die Zukunft macht mir schon so Angst. Was ist, wenn das dann ist? Und da gelingt es mir immer wieder und immer wieder mal nicht, dass ich mir dann denke, ja, es ist nicht einmal noch passiert. Jetzt steigere dich. Und gerade wenn, dann ist das ganz oft so, dass es dann nicht eintritt. Du sitzt jetzt grinsend gegenüber.
Ja, weil das, ich kann nur sagen, Story of my life. Ja. Der Profisportler oder generell alle Menschen machen sich schon Gedanken, was nicht alles passieren könnte. Da ist das Problem, boah, jetzt verliere ich vielleicht die nächste Partie oder boah, ich habe die letzte Partie verloren. Wenn wir mal nachdenken, wo die Wurzel unserer fast allen Probleme sind, was ist das? Das ist entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Genau. Ganz, ganz selten, wieder mit wenig Ausnahmen, habe ich jetzt gerade ein Problem. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetze und mir denke, welches Problem habe ich jetzt in dieser Sekunde, ist sehr oft die Antwort, kann's. Meistens liegt es in der Zukunft oder in der Gegenwart. Und dieses Wissen alleine hilft sehr viel, vielleicht ein bisschen lösungsorientierter durchs Leben zu gehen und nicht so problembehaftet. Weil wenn ich immer nur Probleme sehe, habe ich immer Probleme, werden immer mehr. Wenn ich aber denke, okay, wo könnten die Lösungen sein? In der Sekunde habe ich einfach mehr Lösungen parat. Das heißt, wenn wir die Energie unseren Problemen nehmen wollen, dann ziehen wir mal die Zeit außer und denken mal wirklich, okay, wie geht es mir jetzt gerade? Habe ich jetzt gerade ein Problem? Nein. Schwierig zu tun, so schwierig zu tun, aber alleine das Wissen hilft.
Und auch wenn es dann gelingt und da und dort gelingt, ja, so wirklich im Hier und Jetzt zu sein, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt, sind das halt die schönsten Momente, oder?
Das ist der berühmte Flow, von dem man im Sport spricht. Und diesen Flow habe ich einmal erlebt. Und wo? Nona, bei der WM. Weil, warum? Weil ich im Hier und Jetzt war. Profisport ist das perfekte Beispiel, dass wir am besten performen, wenn wir wirklich im Hier und Jetzt sind. Wenn ich jetzt dastehe und denke, okay, in 3 Punkten sollte ich den Ball spielen, dann bin ich in der Zukunft. Wenn ich hier stehe und mir denke, warum habe ich die letzten 2 Bälle jetzt vergeigt, hänge ich noch auf dem Problem, die letzten 2 Punkte habe ich vergeigt. Wenn ich aber jetzt hier bin und so war es bei der WM, weil ich verletzt war, weil ich immer nur versucht habe, den nächsten Punkt zu spielen, weil ich gewusst habe, geht sich der übernächste nur aus wegen meinem Knie, auf einmal bist du im Hier und Jetzt und was passiert? Dieser Flow, den alle, über den es Bücher gibt, über den so oft gesprochen und diskutiert wird, keiner weiß, wie schafft man es in diesem Flow und ich bis dorthin auch nicht, ich habe 36 Jahre alt werden müssen, dass ich mir diesen Flow erlebe und was kommt dann raus, ein WM-Endspiel. Dann gibt es den und dann weiß ich, dass das Konzept vom Hier und Jetzt richtig ist. Das ist auch ganz selten richtig oder falsch, aber wenn wir jetzt über das reden, dann ist es richtig.
War das auch was, worüber du mit dem Alex reden hast können? Genau dieses Gedankenkarussell,
Wir haben es mehr über unseren Trainer gemacht irgendwie. Wir waren ja ein Team, also wir zwei als Kernteam quasi, aber unser Team hat immer zwischen 6 und 8 Personen gezählt. Und da war ein Physio dabei, der viel mehr war als ein Physio, der war dann mehr Psychologe auch. Also das ist ja auch so, wenn du oder unsere Osteopathin, für mich war immer ganz wichtig, dass eine Frau auch im Team ist, weil einfach Frauen bei vielen anderen Situationen, also bei vielen Situationen anders denken als Männer. Und da ist wieder, da sind wir wieder bei den verschiedenen Stärken und Schwächen. Und dann erzählst du halt einfach den Physio deine Probleme, der saugt das auf, der saugt das natürlich nicht 1 zu 1 weiter, wenn der Alex dann eine Stunde später auf dem Massagebett liegt, sondern weiß, wie er das verpackt, dass wir jetzt nicht diese direkte Konfrontation haben, sondern über 2 Ecken, aber er weiß genau, ah, okay, ja, passt, nehme ich mit für mich.
Das ist ein Segen, ja. Wenn man so jemanden hat, der das auch so spürt. Vor allem, dass es der Physio ist, ist das...
Sehr oft so, weil wenn man sich halbnackt auf einem Massagebett liegt, dann ist das was sehr Intimes, wo du halt sehr viel Preis gibst von dir und der berührt dich ja, so wie die wahrscheinlich sonst keiner berührt. Und dann ist es auch ganz, ganz wichtig, diese soziale Kompetenz, dass du nicht nur weißt, okay, welchen Punkt muss ich drücken, dass dir körperlich besser geht, sondern wie lange kann ich reden, wann muss ich meinen Mund halten, über welche Themen kann ich reden. Da drehen sie die Spreu vom Weizen, finde ich, bei guten Therapeuten, dass die das Gespür haben.
Ja, finde ich überraschend und super. Dass ihr, arbeitest du immer noch mit ihm? Oder
mein Physio ist mein bester Freund, das war mein Glück.
Ich würde gerne auch noch ein bisschen gesellschaftskritisches Thema ansprechen, das den Ursprung in einer Szene, die ich über euch gesehen habe, hat, weil euer letztes gemeinsames Spiel war ja im August 21 und es war sehr emotional und wieder die Fans voll bei euch und ein wahnsinniger Jubel, eure Namen sind, also wirklich auch da ein wahnsinniger Gänsehautmoment. Und du bist mit der Sonnenbrille, obwohl es dunkel war, rausgegangen und der Alex hat danach im Interview dann gesagt, der Clemens hat es gescheit gemacht, weil der ist dann mit der Sonnenbrille schon rausgegangen und ich habe mir dann das Handtuch vorgehalten oder so. Und war also ein Moment wirklich sehr schön zuzuschauen. Ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung auch nochmal gesehen. Und was ich mir aber dabei auch gedacht habe, war diese Emotionen, ihr habt sie eh gezeigt und wir haben sie alle gespürt und so. Aber wie ist es nicht schon so, dass eben mit Sonnenbrille und Handtuch vorhalten und so, wie gesellschaftsfähig ist dieses Emotionen zeigen für dich? Weinen, Emotionen zeigen.
Also Alex und ich sind ja beide Papas. Alex hat zwei Kinder, ich habe eine Tochter. Ich glaube, wir wären falsche Berater unserer Kinder, wenn wir ihnen von Grund auf lernen, Schwäche zeigen. Ob das jetzt eine Schwäche ist, wenn man weint oder nicht, kann man auch wieder diskutieren. Aber Emotionen zeigen ist was Schlechtes. Gerade der Profisport oder mit Sport generell verbindet sich ja automatisch so viel Leidenschaft. Leidenschaft gibt Emotionen frei. Und wenn wir beim Alex und bei mir, wir haben so eine lange Karriere gemeinsam verbracht mit so viel Höhen und Tiefen, mit guten und schlechten Zeiten, das ist wie in einer normalen Beziehung und das ist quasi dann die Trennung gewesen, wenn man jetzt so sagen will, die wir beide aus freien Stücken gewählt haben. Also da war kein böses Blut, da hat keiner gesagt, boah, du wirst aufhören, du wirst nicht mehr mit mir spielen, warum nicht, sondern das war einfach einvernehmlich. Da kommt es raus, nur dazu, was für schönere Bühne gibt es in Wien im Stadion vor unseren Fans, die ja teilweise mit uns mitgereist und geflogen sind. Und wir halt das Beachvolleyball-Duo bis jetzt halt waren, die halt die größten Erfolge gefeiert haben. Also wenn es da nicht rausbrechen darf, dann weiß ich auch nicht wo. Und im Sport ist sowieso so viel erlaubt, was vielleicht jetzt im normalen Leben nicht erlaubt ist. Aber für unsere Kinder, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, dass man sieht, große, bärtige, starke Männer dürfen weinen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges.
Definitiv, finde ich auch. Ich glaube auch, dass es eben mehr so Role Models wie euch braucht, die das den Kindern, den Buben, auch den Mädchen, aber tendenziell ist halt leider nach wie vor so, dass bei den Männern und bei den Buben so das Role Model ist halt oft so noch der Hero, der da ist und so der Hero, der immer stark ist und immer alles kann und immer alles löst und nie Schwäche zeigt und weint. Und wie du auch sagst, das ist so, dieses Weinen wird oft so als Schwäche damit verbunden und wie oft ich schon gehört habe, naja, musst du nicht gleich weinen oder so. Und im Sport ist es anders erlaubt oder anders mittlerweile stimmt, ja, das nehme ich auch wahr. Aber warum auch? Deshalb müssen wir ja nicht im Alltag und im Berufsleben jetzt täglich weinen, aber hin und wieder darf es doch sein. Und das ist aber in meiner Wahrnehmung gar nicht toleriert.
Na, absolut. Also ich finde, das ist alles nur keine Schwäche. Das sind einfach Emotionen, die rausbrechen. Und eine Emotion kann jetzt ein Jubelschrei sein oder kann auch zum Beispiel, weil wir so überwältigt sind, im positiven Sinne auch weinen sein. Mhm. Oder nach einer Verletzung darf ich weinen. Wir stecken so viel Herzblut rein, wir ordnen eigentlich alles unter und dann funktioniert vielleicht sowas nicht, wie wir uns geplant haben, wieder die eigenen Vorstellungen. Mhm. Aber mein letzter Kreuzbandriss war 2013, wo meine Freundin damals mit unserer Tochter im dritten Monat schwanger war. Da darf ich weinen. Mhm. Da muss ich weinen, weil das für mich einfach nicht nur Leidenschaft ist, das ist auch nicht Beruf, sondern das ist meine Berufung. Also wirklich, ich ordne alles unter. Und wenn dann wirklich so ein schwarzes Loch vor mir ist, wo ich reinsteige und reinfall, wenn ich da dann nur der coole Johnny bin und sage, ja, puh, schwierige Zeit, aber schauen wir mal, wie es weitergeht, dann bin ich nicht authentisch.
Du bist auch jetzt auch nach deinem Studium und so, gibst auch Vorträge, hältst Vorträge, coacht, wenn ich das richtig interpretiere, auch Manager, Managerinnen oder Coach, aber auf jeden Fall sprichst du vor Managern und Firmen Coachings und so, das ist schon was, was du machst. Wie nimmst du das wahr? Wird das angenommen auch von Managern und bewegt sich da was in diese Richtung, über die wir jetzt sprechen?
Also das Gute ist, als Profisportler hast du immer eine gewisse Narrenfreiheit. Du kannst immer sagen, also ich würde niemals irgendwo reingehen und sagen, so funktioniert's, weil es gibt für jeden eine eigene individuelle Lösung. Ob das jetzt im Sport oder in der Wirtschaft ist, es gibt kein Rezept, was für alle einfach funktioniert. Aber es gibt gewisse Parameter, nach denen wir uns bewegen, leben, führen können als Führungskraft, die dazu führen können, vielleicht ein besseres Klima zu schaffen. Und bei den Führungskräfte-Seminaren sage ich halt oder gebe ich einen gewissen Baukasten aus dem Sport mit, wo ich glaube, dass es auch für die Wirtschaft relevant sein könnte. Du kannst das nie allen recht machen. Es gibt eine Million Parallelen zwischen Spitzensport und Wirtschaft, aber halt nicht alle. Das Lustige ist immer zu sehen, dass es, ob es jetzt im Sport ist oder in der Wirtschaft, meistens die gleichen Thematiken und Probleme sind, warum es happert. Und das ist was, in dem ich gerade brutal aufgehe, diese Thematiken einfach aufzuzeigen. Vielleicht nicht der, der es lösen kann, aber wenigstens einmal Diskussion entfachen und vielleicht einmal drüber nachdenken. Aha, okay, ja, schauen wir uns das einmal genauer an. Und das taugt mir sehr.
Kannst du da ein Beispiel geben, wo wirklich eine totale Parallele zwischen Sport und Wirtschaft ist? An den Problemen, wenn wir da jetzt bei der Seite sind?
Also gerade in Startups, mit denen habe ich mich jetzt relativ viel befasst, sind meistens die drei gleichen Probleme, wie wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwer zu mir kommt und sagt, er möchte gerne Beachvolleyball lernen. Wenn man in irgendwas neu ist, finde ich, braucht es so drei Punkte, dass man in dem auch erfolgreich, sage ich jetzt nicht, aber gut wird. Das ist erstens einmal, man braucht Kontrolle. Also wenn jetzt irgendwer herkommt und sagt, er möchte Beachvolleyball spielen, dann muss ich erstens einmal die Basics lernen. Wie positionierst du dich zum Ball? Wie stehst du zum Ball, wenn es von links, von rechts kommt? Rechts kommt das absolute Basics. Genauso in der Wirtschaft. Ich muss einmal die Sachen, die ich machen will, verstehen, lernen und wissen, wie es funktioniert. Wenn ich das habe, brauche ich Richtung. Im sportlichen Sinne ist jetzt okay, wenn ich jetzt die Basics habe, dann kann ich die Richtung variieren. Ich kann mir rechts spielen, ich kann mir links spielen. Wenn der Wind kommt, kann ich in die andere Richtung spielen. Das heißt, ich muss die Richtung variieren. In der Wirtschaft ist es das Gleiche. Wenn ich die Kontrolle habe, dann kann ich mich nach dem Kunden ausrichten. Da kommen immer wieder Probleme, Herausforderungen. Das heißt, ich muss ganz, ganz oft die Richtung wieder ändern. Die Richtung kann ich aber nur ändern, wenn ich Kontrolle über die Dinge habe, die ich mache. Und dann kommt der letzte Punkt, das ist das Tempo. Das heißt, wenn jetzt der Beachvolleyball-Hobbyspieler, Hobbyspielerin zu mir kommt und hat Kontrolle, Richtung, dann kann ich erst lernen, dass ich fest auf den Ball drauf haue. In der Startup-Szene wäre, okay, jetzt kann ich Gas geben, ich kann jetzt 4 Mitarbeiter einstellen, ich vergrößere mein Büro, ich mache 16 Stunden Tage, bla bla bla. Sehr oft passiert leider, dass man den letzten Punkt vom ersten hinstellt. Die meisten wollen relativ schnell relativ gut sein, finanziell unabhängig sein, der Beste im Business sein. Im Sport ist genauso, relativ schnell relativ gut sein. Wenn ich dir jetzt erkläre, wie man fest auf den Ball drauf hat, das kann ich in 10 Minuten machen. Du wirst relativ schnell fest auf den Ball drauf. Und die Frage ist nur, wo geht der hin? Wenn du weder Ausrichtung noch Kontrolle hast, die geht irgendwo hin. Und so ist es halt, glaube ich, in der Startup-Szene auch sehr oft. Die wollen halt die Effizienz-Weltmeister sein, die wollen relativ schnell viel Kohle machen, aber haben weder Kontrolle noch Ausrichtung, aber hauptsächlich schnell. Und da ist es halt sehr oft, dass man sieht, da gibt es eine absolute Überschneidung.
Also mehr die Ungeduld, die da auch in beiden...
Ist unsere Gesellschaft so. Ja. Wir sind so schnelllebig, alles ist schnelllebig. Social Media ist der beste Parameter dafür. Es muss alles schnell super ausschauen und funktioniert.
Und die Kontrolle, da bin ich auch sehr angesprungen, wie du das gesagt hast. Man muss die Kontrolle haben. Also mit Kontrolle hast du in dem Fall gemeint, dass es eher so das Basiswissen mal und so ist. Kontrolle ist aber auch so ein Thema für mich, dass ich möchte immer wieder Kontrolle haben, aber letztendlich lüge ich mir nicht den Sack, weil die Kontrolle haben wir alle nicht.
Nein, gar nicht. Aber Kontrolle hat für mich ein bisschen was damit zu tun, mit der Qualität, wie wir Dinge tun. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe halt wirklich nur 45 Minuten Zeit für mein Training, das ist sehr kurz, aber ich kann trotzdem in 45 Minuten ein qualitativ hochwertiges Training machen. Oder in der Wirtschaft, ich habe jetzt wirklich nur eine Stunde Bürozeit, was auch immer, dann lege ich das Handy weg und scroll nicht alle 5 Minuten, sondern dann fokussiere ich mich wirklich auf das, was relevant ist. Und das hat, wie gesagt, mit einer gewissen Qualität zu tun, wie man Dinge macht im Leben.
Und darüber haben wir Kontrolle. Das kann ich kontrollieren. Absolut. Und entscheiden. Natürlich. Das stimmt. Also auch da ist es wahrscheinlich irgendwie so in der Mitte. Ich habe nicht über alles Kontrolle und über die Zukunft und so, aber da und dort dann halt schon. Ja. Abschließend, bevor wir zum Kaugummiautomaten kommen, würde ich ganz gerne ein bisschen, hast du das eh schon angerissen, auch noch fragen, dieses ein Ziel setzen. Was hast du auch im Sport gelernt, wie du dir, was du vielleicht auch falsch gemacht hast, wovon du gelernt hast, Ziele zu setzen, was ich richtig Ziel zu sein, richtiges Ziel.
Was ist richtig, was ist falsch? Ja,
für dich, also, halt, wo du zu deinem Ziel gekommen bist.
Also nach meinem ersten Kreuzbandriss mit 23, 2004, das war 5 Wochen vor meinen ersten Olympischen Spielen in Athen, erster Kreuzbandriss, Olympische Spiele waren kein Thema mehr. Ich habe mich nur in das Ziel verliebt, aber nicht auf den Weg dorthin. Das heißt, ich habe so die Turniersiege, die wir gehabt haben, abkagelt, Anschluss nächste, immer auf das Ziel Olympische Spiele ausgerichtet. Dann ist das schwarze Loch gekommen und ich habe nicht gewusst, fuck, was mache ich jetzt? Wenn wir uns aber in den Weg verlieben, mehr als in das Ziel, das heißt das Gehen an sich, den Weg dorthin mehr lieben als nur diese Zielerreichung, dann werden wir dieses Ziel wahrscheinlich leichter erreichen, weil uns das total Spaß macht. Wenn wir das, was wir tun, auch gerne tun, haben wir erstens automatisch weniger Druck, auch wenn es einmal schwierig wird. Wenn wir aber, und da sehe ich halt so viele junge Athleten, und das ist auch, glaube ich, wegen Social Media, weil halt immer nur die großen Ereignisse wichtig sind. Aber der Weg dorthin ist für die eigene Entwicklung so viel wichtiger. Und es gibt 1000 Studien, die besagen, nicht die Zielerreichung macht uns eigentlich glücklich, sondern die Weiterentwicklung auf dem Weg. Das ist das, was Menschen glücklich macht, dass man sieht, wow, wir werden besser in dem. Super, da sind wir viel besser, als wir glaubt haben, dass wir in dieser kurzen Zeit auch besser werden. Nur haben wir verlernt, Zwischenziele zu feiern. Das ist in unserer schnelllebigen Zeit, wir müssen sofort abhaken und schon weitergehen, Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns einmal hinsetzen und sagen, erstes Ziel erreicht, das feiere ich jetzt. Und dann der nächste Schritt. Aber immer nur dieses Ziel als großen Stern da am Himmel zu sehen und alles andere rundherum vergessen, glaube ich, ist nicht der richtige Weg.
Klingt sehr plausibel.
Es ist alles plausibel. Es ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, nur so hat es halt bei mir funktioniert, dass ich gelernt habe, schon so einen leuchtenden Stern am Himmel zu haben, aber nicht alles rundherum vergessen. Mhm. Das versuchen, Dinge zu finden, die wir gerne tun, da habe ich einfach ein Riesenglück, weil das heißt so, ich bin autotelisch motiviert, das heißt, ich muss mich jetzt nicht extra fürs Training motivieren. Für mich ist das Training gleichzeitig Belohnung. Das heißt, ich habe mich halt einfach in den richtigen Weg verliebt, in das, was ich jeden Tag tue, das mache ich gern. Natürlich gibt es 5 Tage im Jahr, wo ich nicht trainieren will, das haben wir alle. Aber ich muss mich da nicht extra überwinden zu trainieren. Mhm. Ich gehe diesen Weg sehr gern.
Das heißt, so einen inneren Schweinehund oder so, den wir Hobbysportlerinnen und Sportler immer wieder haben, kennst du nicht so
wirklich? Doch, natürlich. Gerade jetzt im gehobenen Alter ist halt so Krafttraining nicht mehr das, was ich super gern mache, aber ich weiß es, ich brauche es für meine Knie, für alles, was der Bewegungsapparat hergibt in meinem Alter, ist es halt wichtig. Aber ich spiele halt noch irrsinnig gern Beachvolleyball, ich trainiere irrsinnig gern Beachvolleyball, auch wenn es immer schwieriger wird, aber wenn ich mir es aussuchen könnte, was würde ich gerne anders machen, ich hätte keine Antwort.
Aufs gehobene Alter möchte ich noch zurückkommen. Wir sind ungefähr gleich alt. Wir sind in der Blüte unseres Lebens.
Danke. Ja. Aber für einen Profisportler halt nicht mehr. Ja, für einen Profisportler.
Danke für die Ergänzung. Und danke für diese total inspirierende und offene, für das offene Gespräch und diesen Input. Ich glaube, da werde ich viel nachdenken und immer wieder mal in den nächsten Wochen daran denken. Danke.
Gern. Mir macht es auch viel mehr Spaß, über beide Seiten der Medaille zu sprechen, weil gerade in unserer Sportart haben wir uns eine Sportart ausgesucht, die sehr plakativ ist und da wird immer nur die Sonnenseite der Medaille gezeigt. Die halbnackten Menschen auf der Tribüne, die Partystimmung, das Urlaubsfeeling und der tolle Sport, was ja auch super ist. Nur die andere Seite der Medaille, die will man entweder nicht sehen oder sie ist halt nicht so cool zu berichten. Nur um die geht's, wenn man erfolgreich sein will, nicht nur um die Sonnenseite der Medaille. Und das ist wichtig einmal, dass man darüber spricht, dass es nicht nur das eine gibt.
Genau, die gehört auch dazu, die macht uns zu dem, wer wir auch sind, ja auch im Alltag. Also da braucht man jetzt auch gar kein Profisportler, Sportlerin sein, ja, das kennen wir eben alle. Und da die viel zitierten Social-Media-Kanäle bringen halt wirklich eher die eine Seite.
Nur die eine Seite, genau. Nur wie du völlig richtig sagst, unseren Willen, unsere Persönlichkeit, die, glaube ich, formt die dunkle Seite der Medaille. Und ich glaube, dass wir Menschen mehr Bereitschaft zeigen müssen, diese Seite mal genau anzuschauen. Mhm. Weil da liegt so viel Potenzial drinnen, wenn wir mal über das nachdenken, wo unsere Schwächen, wo unsere dunklen Seiten unseres Lebens sind. Nur die will halt keiner anschauen. Mhm. Das ist unangenehm. Mhm. Aber ich glaube, da passiert das Wachstum, was du gesagt hast, da entwickelt sich unsere Persönlichkeit.
Mhm. Es tut im ersten Moment saumäßig weh und dann aber ist es in Wahrheit die Lösung für vieles.
Mhm. Also, das Weglaufen ist nicht die Lösung.
Genau. Genau, sehe ich auch so. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, bevor wir, aber wir sind noch nicht am Schluss, zum Kaugummiautomaten kommen. Neben uns steht ein großer roter Kaugummiautomat und auch der hat zwei Seiten. Und in einem sind bunte Kaugummikugeln drinnen und im anderen bunte Zetteln. Und das sind Fragen, die manchmal spektakulär, manchmal nicht spektakulär, manchmal ganz witzig sind. Und du drehst bitte an beiden Seiten. Du darfst dir nur aussuchen, an welcher Seite du zuerst drehst.
Ich drehe mal auf der rechten Seite.
Mit den Zetteln.
Genau.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Die mache ich gleich auf, oder?
Mach auf. Ich habe bisher immer die Fragen vorgelesen und das, was draufsteht, aber du kannst doch, ich bin ganz wie flexibel, du kannst es auch gerne selber lesen. Du beantwortest das aber eben auch. Ich hoffe, dass wir das noch nicht gehabt haben. Du drehst jetzt auch noch an der zweiten Seite. Das ist schon wichtig, dass du reinknatscht in den Kaugummi, ins Mikrofon.
Gelb, super.
Hat das irgendein. Gelb wie die Sonne, oder?
Natürlich, gelb wie die Sonne. Boah, herrlich.
Ist wirklich herrlich. Na.
Doch, ein sogenannter Blondenzieher.
Ja. Also schauen wir, ob danach noch alle drin sind.
Okay.
Vervollständige folgende Sätze. Mein größter Kindheitstraum war?
Entweder Polizist, Frauenarzt oder Astronaut zu werden. Ich bin aktuell im Spitzensport der BMI. Also zum einen habe ich es geschafft, zum Frauenarzt und zum Astronaut hat es nicht gereicht.
Aber der Polizist, ist das was du auch wirklich jetzt noch konkretisieren mehr öfter?
Es wird heuer das letzte Jahr sein. Wir haben noch eine Praxisphase, die erste Praxisphase haben wir hinter uns, war total spannend. Mhm. War im 19. in Wien auf, nicht Verbrecherjagd, aber wir haben uns spezialisiert auf Drogenlenker, Alkohollenker und das war augenöffnend.
Ja. Inwiefern?
Weil es so viel gibt in Wien. Mhm. Wir haben viel mehr, als man glaubt hat, dass Leute beeinträchtigt im Auto sitzen.
Okay.
Furchtbar.
Mhm. Gefährlich.
Ja.
Ich würde gerne im Aufzug stecken bleiben mit?
Axl Rose oder Roger Federer.
Welche Frage würdest du stellen? Eine von den beiden. Welche brennt da am meisten?
Beim Axl, wie oft er dem Tod von der Klippe gesprungen ist durch seine Alkohol- und Drogenexzesse. Und dem Roger, da wird eine Frage nicht ausreichen. Das ist für mich der absolut beste, coolste, größte Sir unter den Sportlern, das es gibt und mit seinem Alter immer noch top dabei gewesen. Also da wird eine Frage nicht reichen.
Mhm. Hast du ihn schon mal getroffen?
Mhm. Olympische Spieler in Peking.
Mhm. Wahrscheinlich auch ein Gänsehautmoment.
Immer noch, ja.
Meine größte Macke?
Boah. Ich bin früher sehr abergläubisch gewesen, mittlerweile nicht mehr und dachte, ich kann meine Siege damit beeinflussen, dass ich, solange ich gewinne, nichts ändere. Das beginnt von der Spielkleidung. Und wir spielen meistens dort, was sehr heiß ist. Wenn du das sechste Spiel in der gleichen Unterhosen und Spielhosen und Kappe spielst, fängt es irgendwann zum Riechen an. Das haben meine Partner leider mittragen müssen. Die waren aber zum Glück alle so verständnisvoll, dass sie es gemacht haben. Das hat damit geendet, dass wir immer das gleiche Essen haben müssen. Furchtbare Marke ist zum Glück nicht mehr so.
Aber also jetzt lustig, wenn du es jetzt so erzählst, in dem Moment vielleicht für die Partner und dich nicht ganz so super, aber rückblickend lachst du jetzt auch.
Ja, die meisten Sportler haben einen Aberglauben, der keinen Sinn macht.
Aberglauben macht irgendwie überhaupt nie Sinn, oder?
Nein, der setzt uns nur in eine gewisse Phase der Sicherheit, die nicht stimmt.
Ja. Das letzte Mal geweint habe ich?
vor meiner Tochter wegen einem sehr intimen, privaten Problem, das wir hatten. Mhm. Ja.
Okay. Wenn ich einen Wunsch frei hätte?
Würde ich mir natürlich ewige Gesundheit für meine Familie, für mich wünschen, weil solange man nicht gesund ist, kann man auch nicht das machen, was man machen will. Also ich will jedem Krebs aus dem Weg gehen und so lange gesund sein, irgendwie wie es geht.
Mhm. Ja. Mhm. Das ist wirklich das größte Gut.
Ja,
also, dass wir,
ohne dem geht es nicht.
Ja. Ich danke dir, Clemens. Es war wirklich, wirklich unheimlich schön und bereichernd, dass du da warst. Und danke, dass du den Spaß mitgemacht hast und bei meinem Experiment dabei bist.
Ich sage vielen Dank. Endlich wieder mal ein sehr erfrischender, anderer Podcast mit einer sehr netten Gesprächspartnerin. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir. Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.